Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Little Plan. Ich bin Alina, Ärztin in Weiterbildung zur Kinder- und Jugendmedizinerin.
Und ich bin Maike, Rettungssanitäterin und Mitgründerin von Little Plan.
Gemeinsam sprechen wir über Erste Hilfe und Kindernotfälle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sitze mit Alina hier und wir haben eben an unserer neuen Checkliste bezüglich Stütze auf den Kopf oder ein Schädel-Hirntrauma gearbeitet. Unser Ziel ist es, das so ein bisschen leichter zu gestalten oder leicht verständlicher zu machen für Eltern. Der Auslöser war Lynn, die uns immer mal wieder gefragt hat, ach, bei uns zu Hause war wieder was, wann muss ich denn zum Arzt und wann nicht und welche Höhe und welches Alter und Platzwunden und Beule und sowieso. Und dann haben wir zwei uns überlegt, wir können das ja eigentlich mal auch festhalten, auch für alle anderen Eltern, nicht nur für Lynn, dass man sich sowas zu Hause hinhängt oder hinlegt oder auch den Großeltern mitgibt oder auch dem Au-pair oder dem Babysitter. Und da haben Alina und ich so viel über Kopfverletzungen gesprochen, nicht nur Kopfverletzungen, sondern auch Verdachtsfälle auf Schädel-Hirntrauma, dass wir uns überlegt haben, wir möchten eine Podcast-Folge aufnehmen. Herzlich willkommen, Alina.
Hi, Maike.
Ich fange direkt mal an. Wir haben bei der Checkliste so ein paar Punkte oder wir erfragen erstmal so ein paar Punkte wie Alter, Fallhöhe, Platzwunde. Warum ist das Alter so wichtig?
Je kleiner das Kind ist, desto ungeschützter ist das Gehirn noch. Bei uns Erwachsenen ist es ja so, dass der Schädel komplett verknöchert ist und damit schon mal eine ganz gute Schutzhülle für das Gehirn bietet. Die Kinder müssen noch wachsen, das Gehirn muss noch wachsen, deswegen muss auch nach außen noch so ein bisschen Platz sein. Und daher sind gerade im ersten Lebensjahr die Schädelplatten fast noch gar nicht miteinander verwachsen. Teilweise sogar noch knorpelig, das heißt ganz, ganz weich insgesamt. Und dementsprechend ist natürlich der Schutz für das Gehirn geringer als bei einem Erwachsenen. Und deswegen ist da besondere Vorsicht geboten beim Sturz auf den Kopf.
Was ist denn die Gefahr beim Sturz auf den Kopf? Also wir haben eben, als wir da dran gesessen haben, haben gesagt, dass das Gehirn geschädigt wird oder dass sich da irgendwas bildet. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
Mhm. Also das Gehirn liegt in der Schädelhöhle selber drin, ist umgeben von der Flüssigkeit im Hirnwasser oder auch Liquor genannt und dann kommt erst die Schädeldecke, also der knöcherne Teil. Und in dieser Flüssigkeit, in diesem Liquor, schwimmt das Gehirn so ein bisschen hin und her. Also es hat also so ein bisschen Spiel. Und wenn ich jetzt eine starke Gewalteinwirkung habe auf den Schädel selber, dann kriegt das Gehirn einen Schlag und rumst vielleicht so ein bisschen gegen die Schädeldecke dran, wird auch so genannten Scherkräften ausgesetzt. Also es kommt ein unheimlicher Druck, ein unheimlicher Stress auf das Gewebe, schlägt zurück. Und bei diesem Stress kann es zum Beispiel sein, dass kleinere Gefäße oder auch größere, im Falle von kleineren Kindern, wo das Gewebe insgesamt einfach noch verletzlicher und weicher ist, reißen. Und wir eine Blutung haben. Diese Blutung führt zum ersten Mal zu einem Hämatom. Das kann klein sein und sich gar nicht so schrecklich auswirken. Das kann aber dazu führen, dass der Druck im Kopf steigt und wir dann ein sogenanntes Hirnödem entwickeln. Und das kann gefährlich werden, weil dieser Druck aufs Gehirn irgendwann dazu führen kann, dass gewisse Funktionen einfach auch aussetzen.
Ja, man muss sich das ja vorstellen, so ein Hämatom braucht Platz. Genau. Das braucht sie auch, wenn ich mich am Oberschenkel stoße und ja, da entwickelt sich was. Das braucht vor allem Platz und Zeit.
Richtig. Ne?
Platz ist, glaube ich, gering im Kopf unter der Schädeldecke. Und Zeit darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass sich da erstmal was entwickeln muss. Also es kann auf den ersten Blick auch nach alles wieder in Ordnung aussehen. Und dann entwickelt sich 3-4 Stunden später irgendwas.
Ja.
Das kann man wirklich vergleichen mit dem Hämatom, wo auch immer ich mich sonst gestoßen habe.
Absolut, ganz genau. Also immer da, wo ich ein Hämatom entwickle, habe ich die Verdrängung von gesundem Gewebe. Weil das Hämatom, wie du schon gesagt hast, muss irgendwo hin. Und am Oberschenkel tut das dann vielleicht mal weh, wenn das ein bisschen auf den Muskel drückt, ist aber nicht weiter dramatisch. Im Kopf kann das eben doch große Auswirkungen haben, weil unsere Nervenzellen sich in der Regel nicht regenerieren. Und wenn ich einen zu starken Druck darauf ausübe, dann gehen Nervenzellen kaputt und die kommen nicht wieder.
Und wegen der Zeit haben wir auch dem Beobachten viel Platz bei der Checkliste gegeben. Was muss ich denn alles beobachten, wenn ich mich jetzt entscheide oder wenn ich natürlich nach den Indizien so ein bisschen abgewogen habe, ich kann erstmal zu Hause bleiben und beobachte das Kind. So, was ist so das Erste, wo ich drauf achte?
Mhm. Also es gibt verschiedene neurologische Auswirkungen, die so ein Hämatom zeigen kann. Das können ganz geringfügige sein, wie eine versteckte Müdigkeit. Das Kind ist vielleicht ein bisschen anhänglicher als sonst, möchte nicht so gerne essen, Appetitlosigkeit oder klagt tatsächlich über Kopfschmerzen.
Wenn es das kann.
Wenn es das kann, ganz genau. Das ist das Entscheidende. Wenn es das nicht kann, weil es einfach noch zu klein ist und sich nicht äußern kann, dann ist ganz, ganz entscheidend die Einschätzung der Eltern, weil die kennen ihr Kind am besten und können am allerbesten beurteilen, ist mein Kind irgendwie anders als sonst, gefällt mir das einfach nicht, ist irgendwas anders als sonst, und das ist was, worauf man auch als Arzt oder Ärztin ganz sensibel reagieren sollte, weil wir können natürlich von außen beobachten, beurteilen, aber ob das Kind jetzt eine Wesensveränderung darbietet, egal in welcher Form, das können am besten die Eltern beurteilen und dementsprechend sollte das immer ein Grund sein, sich einmal vorzustellen.
Wir haben jetzt auch noch als Checkpunkt Erbrechen drauf. Mhm. Und da hatten wir eben drüber gesprochen, dass es da eigentlich zwei Arten von Erbrechen gibt. Das eine ist, das Kind erschreckt sich durch den Sturz und erbricht, also ein zeitnahes Erbrechen. Ist relativ wahrscheinlich, dass das ausgelöst wird. Und dann nochmal ein späteres.
Ja.
Was ist gefährlicher und warum?
Das initiale Erbrechen, also direkt als Folge auf den Sturz, ist eigentlich überhaupt nicht gefährlich. Das ist eine, wie du schon gesagt hast, so eine Schreckreaktion oder auch Schmerzreaktion in dem Moment, kommt direkt, kann überhaupt keine Reaktion auf den Hirndruck sein, weil so schnell entwickelt sich kein Hirndruck. Kein Hämatom der Welt kann so schnell entstehen, dass man direkt nach so einem Sturzereignis erbricht. Viel gefährlicher ist das, was so 4 bis 6 Stunden nach dem Sturzereignis auftritt. Und da ist eben ganz wichtig zu gucken, wenn ich jetzt einen Säugling habe, der sowieso nach jedem Trinken erbricht, okay, muss man dann auch nochmal schauen, sollte man aber trotzdem auch einmal abklären ärztlich. Aber wenn das Kind vor allem nüchtern erbricht, also ohne irgendwelche Assoziationen mit Essen oder Trinken, 4 bis 6 Stunden nach dem Sturzereignis beginnend oder aber wiederholt, immer wieder erbricht, dann ist das ein dringender Grund, sich vorzustellen. Dann haben wir nämlich einen Druck, der auf das entsprechende Areal im Gehirn sich ausübt und ja, gegebenenfalls sogar entlastet werden muss.
Was wir auch noch eben besprochen haben, ist ein anderer Grund, direkt die 112 anzurufen, ist, wenn Flüssigkeiten aus Ohr und Nase kommen. Also aus Ohr und Nase kann das eine durchsichtige, klare Flüssigkeit sein. Was ist das?
Ja, das ist der eingangs erwähnte Liquor. Also die Flüssigkeit, die quasi das Gehirn im Schädel selber schützt und umfasst. Und das Gehirn ist natürlich knöchern abgegrenzt zu zum Beispiel den Nasen oder den Nasennebenhöhlen der Mundhöhle durch einen ganz, ganz dünnen Knochen. Mhm. Und wenn der verletzt wird und Liquor aus diesem Knochen austritt, dann läuft er zum Beispiel durch die Nase oder durchs Ohr raus. Und das ist ein ganz wichtiges Indiz, gar nicht unbedingt für Hirndruck, sondern die Schädelhöhle sollte im besten Falle abgegrenzt bleiben zur Außenwelt, weil das Gehirn nicht von Erregern angegriffen werden sollte, weil dann haben wir ein wirkliches Problem. Also immer wenn wir eine Eintrittspforte zum Gehirn haben, dann können natürlich auch Keime rein. Das heißt, solche Verletzungen müssen in der Regel antibiotisch dann prophylaktisch behandelt werden. Also auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, sich ärztlich vorzustellen und einmal das abzuchecken.
Und eine Sache, da haben wir uns dafür entschieden, die nochmal zu erwähnen, sind starke Verhaltensauffälligkeit, und zwar den Krampf. Mhm. Was bedeutet das, wenn ein Kind direkt nach dem Sturz anfängt zu krampfen?
Also direkt nach dem Sturz ist sehr unwahrscheinlich, in der Regel auch eher als Folge von einer Verletzung des Gehirns. Also wenn ich jetzt ein Hämatom habe oder dann infolge einen Hirnödem entwickle, also Druck auf das Gehirn ausgeübt wird, dann kann es dazu kommen, dass die Nervenzellen, die sonst eigentlich sehr gezielt ihre Erregungen an die entsprechenden Areale senden, das nicht mehr hinkriegen. Das kommt dann zu einer Gleichschaltung oder zu einer Abfeuerung von Signalen zur gleichen Zeit, was eigentlich gar nicht stattfinden soll. Und dann haben wir eine überschießende Erregung von bestimmten Muskelgruppen zum Beispiel, wie man das so typisch aus dem Fernsehen kennt. Also ein generalisierter Krampfanfall sieht in der Regel so aus, dass die Extremitäten in der Beugestellung rhythmisch zucken, der Körper überstreckt wird, die Augen nach hinten rollen. Das ist der Extremfall. Es gibt auch Krampfanfälle, die sich auf kleinere Areale im Gehirn beschränken. Und dann haben wir einen sogenannten fokalen Krampf. Dabei kann es einfach zu einem sehr starren Blick, zu einer kurzen Abwesenheit kommen oder aber zu der Zuckung von nur einer Extremität. Egal, was davon auftritt, ist auf jeden Fall ein Grund, sich schnellstmöglich ärztlich, beziehungsweise wir haben uns darauf geeinigt zu sagen, wir wählen die 112 weil wir nicht wissen, ist dieser Krampf selbstlimitierend, hört er irgendwann auf, was findet da statt? Also wenn irgendwas in der Richtung auftritt, dann auf jeden Fall in den Notdienst.
Was ich auch immer wichtig finde, dazu zu sagen, ist, wenn du, glaube ich, als Elternteil dein eigenes Kind hast krampfen sehen, da setzt du dich, glaube ich, nicht mehr selber hinter Steuer oder selber hinter Steuer setzen, dann rufst du die 112. Ja. Als Ersthelfer kann man ja auch nicht wirklich viel machen. Also du schützt den Kopf, du gibst bitte nicht, wir müssen lachen, einen Holzklotz oder irgendwas zwischen die Zähne. Das wurde bei mir im Führerscheinkurs noch geschult, aber der ist inzwischen auch, ich glaube, 22 Jahre her, ich muss überlegen. Also du kannst eigentlich nichts machen, als den Kopf zu schützen, dass da keine weiteren Schäden entstehen. Wir vom Rettungsdienst notieren immer noch ganz gerne die Zeit, wenn man Muße dazu hat, die Krampfdauer aufzuschreiben. Dann ist das schön, wenn man dazu keine Muße hat. Mehr als verständlich, glaube ich, als Eltern, dass man da andere Sachen im Kopf hat, als auf die Uhr zu gucken.
Absolut.
Genau. Ich gucke mal auf meine Liste. Dann haben wir noch hingeschrieben, wenn das Ganze einfach abends stattfindet, der Sturz auf den Kopf, und ich sowieso müde bin und meine Nächte blöd sind, dann fahre ich bitte ins Krankenhaus und lasse mein Kind dort überprüfen, weil ich die Möglichkeit nicht habe, mein Kind zu beobachten. Richtig, ne?
Würde ich so machen. Also das ist auch so ein bisschen Auslegungssache. Ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, nach jedem Sturz auf den Kopf auf jeden Fall dann abends ärztlich vorstellen. Wenn der Sturz sich morgens ereignet hat und das Kind den ganzen Tag über normal war, dann muss man jetzt nicht abends um 20 Uhr ins Krankenhaus fahren. Wenn man jetzt aber abends vorm Schlafengehen nochmal vom Hochbett runtergefallen ist und das Kind ist vielleicht trotzdem, auch wenn es schon größer ist, ist zwar so, wie man es kennt, aber das ist auf jeden Fall ein Grund, einmal zu fahren, dass man sagt, man will auf keinen Fall jetzt in die Nacht gehen und irgendwas verpassen.
Was man noch dazu sagen muss, über das, was wir gerade alle besprochen haben, ob es Schwindel hat, ob es Kopfschmerzen hat, ob es Krampf, wie auch immer, das sind ja alles Sachen, die passieren, wenn mein Kind bei Bewusstsein ist oder verpasst. Also Krampfen ist so ist vielleicht so halb bei Bewusstsein, aber alles andere. Es gibt ja auch noch zwei Szenarien, die im Worst Case passieren können nach dem Sturz, dass mein Kind bewusstlos ist oder im schlimmsten Fall auch gar keine Atmung mehr hat. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Wie überprüfe ich überhaupt, ob mein Kind bewusstlos ist, beziehungsweise ob es noch eine Atmung hat? Mhm. Also der erste Checkpunkt ist, glaube ich, erstmal zu sagen, wir haben hier eine Bewusstlosigkeit. Das heißt, ich überprüfe die Atmung. Mhm.
Sehen, hören, fühlen.
Genau, das machen wir auch mal gerne bei uns in den Kursen. Genau. Und dann die Maßnahme ist, wie ihr das wahrscheinlich aus dem Führerscheinkurs kennt, in die stabile Seitenlage bzw. beim Baby in den Fliegergriff nehmen. Wenn es eine Platzwunde gibt, dann drücke ich die bitte zu und bleibe so, dass es eine Bewusstlosigkeit, klar, nach dem Sturz ist ein 112-Thema und warte dann so auf den Rettungsdienst.
Genau.
Wenn mein Kind jetzt nicht mehr atmet, also einen Herzstillstand hat, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt mit dem Sturz oder was auch immer zusammenhängt, dann muss ich reanimieren. Da ist ganz wichtig, dass wir zum externen Herzen werden, dass wir pumpen und Luft geben.
Genau.
Das haben wir aber auch nochmal bildlich
festgehalten.
Ja. Dann lass uns doch nochmal zum Abschluss kurz über den Notruf sprechen, weil wir jetzt gerade so viel über Worst-Case-Szenarien gesprochen haben. Es gibt eigentlich nur noch zwei Fragen, auf die ich achten muss. Das erste ist,
wo befinde ich mich?
Genau, also dass man sich wirklich bewusst ist, in welcher Straße bin ich. Wenn das Ganze auf dem Spielplatz passiert, ich weiß nicht, du wohnst auf der anderen Rheinseite, ne?
In Duisburg, ja.
Wir in Düsseldorf haben ja einen riesen Vorteil, da muss ich wirklich ein großes Lob an die Stadt machen. Mhm. Wir an jedem Spielplatz haben wir Standortnummern. Habt ihr das?
Haben wir nicht.
Habt ihr nicht? Nee. Ich glaube, das haben auch nur ungefähr, ich habe mal nachgezählt, 6 bis 8 große Städte in Deutschland, weil ihr kennt ja sicherlich am Spielplatz diese Schilder, die stehen da immer, holen dann die Leine, Helme ab und in manchen Städten steht da noch eine Standortnummer. Das finde ich super, weil für uns Mütter oder für uns Eltern ist ja oftmals der Spielplatz in dem und dem Stadtteil oder an der und der Kirche. Es ist halt schwierig dann für den Rettungsdienst zu sagen, wo ich bin. Aber wenn ihr schaut mal einfach das nächste Mal, wenn ihr auf dem Spielplatz gibt, ob es so eine Standortnummer gibt. Und das Zweite, Alina hatte ja gerade gesagt, das Erste ist, sich bewusst sein, wo bin ich? Und das Zweite ist einfach warten auf Rückfragen, dass die Leitstelle nochmal die Chance hat, Fragen zu stellen und dass man nicht einfach auflegt.
Genau, da wird man im Prinzip gut durchgeleitet. Ne? Also man muss dann nicht noch großartig nachdenken, was muss ich noch alles sagen, sondern es wird erfragt, was von einem verlangt wird, mehr oder weniger.
Ja, ansonsten werden wir jetzt hoffentlich ganz bald die Checkliste online stellen, dass man sie bestellen kann. Die gibt es in einer Auflage von 10. Also es wird in meinem Blog mit 10 Blättern sein, dass man die auch gerne an Omas, Opas Babysitter, wen auch immer, verteilen kann oder beziehungsweise auch einmal in die Tasche stecken kann. Und die soll so ein bisschen Sicherheit geben, bevor man gar nicht weiß, was zu tun ist, dass man einfach mal so ist, wirklich mit ankreuzen, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und dann kommst du zu einem Szenario raus, beobachten, vorstellen oder den Notruf anrufen.
Ganz genau.
Ja, das hoffen wir, dass es, oder nicht wir hoffen, sondern es wird bald online sein. Der Podcast geht ein bisschen später, dann wird ins Netz gestellt und dann wünschen wir euch noch einen schönen Nachmittag.
Ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.